Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Astrid Ravola Mikrofon und zwei Überraschungsvereinen, die an diesem 20. Fußball-Bundesligaspieltag die beiden Borussia-Clubs straucheln ließen. Im Abendspiel musste sich so Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln geschlagen geben. Stefan Kaußen.
Die erste Niederlage für die Gladbacher in diesem Fußballjahr war verdient, denn der Trainer Marco Rose hat sich offensichtlich verzockt. Er ließ viele seiner Topstars zuerst auf der Bank, brachte sie erst nach einer Stunde. Aber da war es schon zu spät, denn Elvis Redzepi hatte für die Kölner zum 1:0 und zum 2:1 dann kurz nach der Pause getroffen. Dabei hatten die Gladbacher mitgeholfen und auf der anderen Seite nur durch Neuhaus zum 1:1 ausgleichen können. Köln trotz der Niederlage im Pokal rehabilitiert. Im vierten Spiel nun der dritte Sieg, dieses 2:1 in Gladbach.
Von Pokalpechvögeln also zu Derbyhelden in nur 3 Tagen nach dem Triumph ist FC-Trainer Markus Gisdol hörbar bewegt.
Die Emotionen kann man, glaube ich, heute für uns kaum beschreiben. Ein wirklich intensiver Tag liegt hinter uns. Mit einem großen Happy End des Derby-Sieges, der für unsere Fans, für unsere Anhänger unglaublich viel bedeutet.
Neben den Kölnern haben auch die Freiburger Fußballer für eine Überraschung gesorgt. Das Team von Trainer Christian Streich ärgerte die Borussia aus Dortmund und gewann gegen den Verein, der damit seine Champions-League-Ambitionen runterschrauben muss. Philipp Sommer.
Ein Distanzschuss-Doppelschlag vermies Dortmund den Nachmittag in Freiburg. Erst traf der Koreaner Jong in der 49. für die kampfstarken Freiburger. 3 Minuten später dann Schmid, dessen Weitschuss sich BVB-Keeper Marvin Hitz unglücklich ins eigene Tor patschte. Erst in den letzten 20 Minuten überzeugten die anrennenden Dortmunder. Mehr als Mukokus Anschlusstreffer nach 76 Minuten aber war nicht drin. Dortmund verliert das 3. Auswärtsspiel in Folge und damit die Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen.
Und Dortmunds Reviernachbar aus Gelsenkirchen verliert auch. Allerdings war diese Niederlage des FC Schalke 04 gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig mehr als erwartbar. Jan Wochner.
Leipzigs Auftritt auf Schalke glich einer Machtdemonstration. 26:3 Torschüsse, rund 2/3 Ballbesitz. Schalke war mit dem 0:3 am Ende gut bedient. Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann freute sich über einen insgesamt sehr gelungenen Auftritt.
Ja, insgesamt, glaube ich, hoch verdient und auch ein sehr, sehr gutes und konzentriertes Auswärtsspiel von uns.
Dabei hatte Leipzig eine ganze Weile gebraucht, ehe das erste Tor fiel. Mykiele traf erst Sekunden vor dem Halbzeitpfiff. Nach einer Ecke, also einer Standardsituation, bei Mykieles Treffer genau wie bei Orbans 3:0, auch ein Kopfball nach einer Ecke. Insgesamt das 21. Gegentor nach Standards, für Schalkes Trainer Christian Groß ein Schlüsselfaktor.
Ich denke, im Kopfballspiel müssen wir uns klar steigern.
Im Pokal war Leverkusen noch gegen den Viertligisten aus Essen ausgeschieden, aber heute gegen den VfB Stuttgart konnten die Bayer-Kicker wieder zaubern. Christian Schulze.
Der Knackpunkt des Spiels ist in der 57. Minute zu finden. Stuttgart war am Drücker und drängte nach dem Anschlusstreffer von Kalajdzic auf den 2:2 Ausgleich. Doch statt Handelfmeter auf der einen gab es den Konter und das Tor zum 3:1 für Leverkusen auf der anderen Seite. Bailey, der Torschütze, nachdem Bayer zur Halbzeit durch einen Doppelpack von Demirbay verdient mit 2:0 führte. Top-Talent Wirtz baute die Führung aus und selbst der zweite Treffer von Kalajdzic zum zwischenzeitlichen 4:2 sorgte dann nicht mehr für richtig Spannung. 6 Minuten vor dem Schluss besorgte Leverkusens Neuzugang Gray den Endstand.
Stuttgart-Fan und Blogger Ron Merz beschäftigt die Erkenntnis, dass der VfB in der Datenaffäre seine Mitglieder offenbar massiv hintergangen hat. Die mit der Untersuchung beauftragte Kanzlei Esekon kommt laut dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel zu dem Ergebnis, dass der Verein zehntausende Daten an einen externen Dienstleister weitergegeben habe, ohne die Mitglieder darüber zu informieren. Dies stelle einen Täuschungsversuch und damit einen Vertrauensbruch dar, heißt es in dem Dokument, das dem Spiegel vorliegt. Auf die Frage, ob die aktuelle Führungsriege noch eine Zukunft beim VfB hat, sagte Ron Merz.
Wenn sich das bewahrheitet, was jetzt bekannt ist aus dem Esekon-Bericht, das auch bestätigt wird durch die Einschätzung einer weiteren Kanzlei, dann ist es ganz klar so, dass die genannten Personen definitiv entweder selbst die Konsequenzen für sich ziehen müssen und den VfB verlassen oder aber, wenn das nicht der Fall ist, auch dazu gebracht werden müssen. Wer so mit Mitgliederdaten umgeht und wer auch da mit einhergehend eine gewisse Geisteshaltung zeigt, der hat eigentlich einem Sportverein nichts mehr zu suchen.
Der VfL Wolfsburg nimmt aktiv Kurs in Richtung Champions League. Tabellenplatz 3 für diesen Verein, der deutlich in Augsburg siegen konnte. Michael Küster.
Augsburg nur in der ersten halben Stunde ein ebenbürtiger Gegner, stand hinten gut und sorgte mit dem ein oder anderen Konter sogar für Gefahr. Wolfsburgs Führungstor in der 38. Minute fiel genau in diese Phase. Ein toller Heber von Wout Weghorst. Es war der 14. Saisontreffer des Niederländers. Im zweiten Durchgang kam von Augsburg gar nichts mehr. Riedle Baku nach einer Stunde mit dem 2:0 für den VfL, dem noch zwei Abseitstore aberkannt wurden und auch sonst noch dicke Chancen vergab. Augsburg verliert zu Hause mit 0:2. Wolfsburg feiert dagegen den 4. Sieg in Folge.
Und auch der FSV Mainz 05 sendet positive Signale, allerdings eher aus dem Tabellenkeller. Mainz gewinnt gegen Union Berlin zum entscheidenden Elfmeter Stefan Kerstold.
Es war nach dem Heimsieg gegen Leipzig vor 2 Wochen das nächste Lebenszeichen dieser knappe, aber am Ende verdiente 1:0 Erfolg gegen Union Berlin. Den einzigen Treffer, den erzielte nach knapp 22 Minuten der Franzose Niakate. Er verwandelte einen Foulelfmeter mit Hilfe des Innenpfostens. Union, nach der gelb-roten Karte gegen Schlotterbeck, nach knapp einer Stunde in Unterzahl, hatte zwar noch die ein oder andere Chance, was aber auch für die Mainzer galt. Am Ende blieb es beim knappen 1:0.
Übermorgen beginnen die alpinen Skiweltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo und vor diesem Saisonhöhepunkt haben die deutschen Skiasse Zuversicht und Vertrauen in die eigene Leistung gewonnen. Vom Super-G berichtet Thomas Kattenbeck.
Vor allen Dingen Romet Baumann kann mit seinem letzten Auftritt vor der Weltmeisterschaft durchaus zufrieden sein. Dem 35-jährigen Routinier fehlen im Super-G von Garmisch-Partenkirchen nur 0,3 auf den 3. Platz. Das macht Hoffnung für die WM. Bereits am Dienstag geht es da ja schon weiter. Andreas Sander zeigte sich heute schon wieder in besserer Form als gestern in der Abfahrt. Der 13. Platz lässt aber noch Luft nach oben. Gerade bei einer Weltmeisterschaft liegen aber ja nicht immer die Favoriten ganz vorne. Der Topfavorit auf den WM-Titel dürfte spätestens seit heute der Österreicher Vincent Kriechmeier sein. Kriechmeier gewinnt nach Kitzbühel auch den Super-G in Garmisch-Partenkirchen. Bemerkenswert erneut der junge Simon Jocher. Der junge Garmischer verbesserte sich trotz der weichen Piste erneut um über 20 Plätze und fährt mit Rang 18 erneut Weltcup-Punkte ein.
Heimsieg für die deutschen Kombinierer in Klingenthal. Vinzenz Geiger, Fabian Riesler und Erik Frenzel belegten die ersten 3 Plätze und nutzten damit die Abwesenheit von Topfavorit Jarl Magnus Rieber optimal aus. Für Cheftrainer Hermann Weinbuch sind alle Pläne aufgegangen.
Wir haben Verantwortung übernommen und haben wirklich angegriffen von Anfang bis zum Ende. Und ich wollte in der letzten Runde viele vorne haben, dass nicht irgendeiner da reinmischt. Und das haben sie alles beherzigt und konsequent durchgeführt. Und ja, jetzt sind wir belohnt worden.
Anders als die deutschen Skispringer, die auf der Großschanze ebenfalls in Klingenthal der Konkurrenz deutlich hinterherhinkten. Thorsten vom Wege.
Werden die deutschen Skispringer im Hinblick auf die WM zum Sorgenkind? Beim Heimweltcup in Klingenthal landeten die DSV-Adler im geschlagenen Feld. Mit einer Ausnahme. Pius Paschkes 7. Platz ist mehr als nur respektabel, der ist einfach gut. Alle anderen hatten Luft nach oben. Karl Geiger und Severin Freund scheiterten schon im ersten Durchgang. Für Markus Eisenbichler reichte es nur zu Platz 9. Konstantin Schmid und Martin Hamann landeten im Mittelfeld. Der Tagessieg ging wieder einmal an Halvor Egner Granerüth, der mit großem Abstand vor 4-Schanzenturniersieger Kamil Stoch aus Polen und dem Slowenen Bo Pavlovic gewann. Für den Gesamtweltcup-Führenden aus Norwegen schon der 9. Erfolg in diesem Winter.
Schwierigste Wetterbedingungen für die Bob-Spezialisten bei den Weltmeisterschaften. Im sächsischen Altenberg herrschte dichtes Schneetreiben, aber die favorisierten deutschen Pilotinnen und Piloten hielten weitestgehend den Medaillenkurs. Philipp Hofmeister berichtet.
Was für ein Statement der jungen Wilden. 2 Medaillen zum Auftakt der Bob-Weltmeisterschaften und beide gehen an die großen Entdeckungen dieses Winters. Kim Kalicki raste im Schneetreiben von Altenberg zu Silber im Zweier-Bob. Der junge Hessin belohnte sich damit für eine extrem konstante Saison. Einzig die alte und neue Weltmeisterin Kelly Humphreys aus den USA konnte Kalicki am Ende nicht mehr attackieren.
Nee, tatsächlich nicht. Klar, man muss immer angreifen. Ich denke, es war ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir die Laufbestzeit hatten. Aber wir wissen halt, dass Kelly nervenstark ist. Dementsprechend sind wir ja auch erstmal vom 2. Platz ausgegangen.
Über Bronze freute sich Juniorenweltmeisterin Laura Nolte, die ihre gute Form ebenfalls zum Saisonhöhepunkt konservieren konnte. Für Lokalmatadorin Stefanie Schneider aus Oberwiesenthal blieb nur Platz 4. Olympiasiegerin Mariama Jamanka wurde 6. Auf klarem Goldkurs liegt wieder mal Francesco Friedrich. Bei Halbzeit hat der große Topfavorit bereits knapp 1 Sekunde Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Johannes Lochner herausgefahren. Auf seiner Hausbahn kann sich Friedrich in den beiden abschließenden Läufen morgen zum alleinigen Rekordweltmeister krönen.
Und die deutschen Snowboarderinnen haben 3 Wochen vor den Weltmeisterschaftsrennen in Slowenien ihre Ausnahmestellung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim Weltcup in Russland belegten Ramona Hofmeister, Cheyenne Loch und Weltmeisterin Sinéa Jörg im Parallel-Riesenslalom die Plätze 1, 2 und 4. Morgen folgt an gleicher Stelle noch ein Parallelslalom. Und 2 Handballergebnisse habe ich auch noch. Minden verliert gegen Balingen-Waldstätten 20-27 und Stuttgart unterliegt Coburg 23-29. Das war Sport aktuell mit Astrid Ravul.